NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial.
NDR 90,3.
Abendjournal Spezial.
Es ist eine leise Revolution, die fast auf den Tag genau vor 200 Jahren hier in Hamburg stattfindet. Eine Erfolgsgeschichte mit weltweiter Bedeutung. Mit der Gründung des israelitischen Tempelvereins durch 65 Hausväter schlägt erstmals überhaupt das liberale Judentum seine Wurzeln. Zum ersten Mal gibt es ein deutsches Gebetbuch, wird auf Deutsch gepredigt, darf die Gemeinde mitsingen. Selbstbewusst senden die Juden damals ein Zeichen an die nichtjüdische Gesellschaft. Wir sind angekommen in Deutschland, aber wir wollen Juden und Jüdinnen bleiben. Das liberale Judentum strahlt ab in die Welt. Heute zählt es fast 2 Millionen Anhänger weltweit. Wie ausgerechnet ein Biergarten zum Geburtsort des neuen liberalen Judentums in Hamburg wurde, davon berichten wir heute beim Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Mein Name ist Peter Helling. Hallo.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Freiheit, dieser überstrapazierte Begriff. Er steht nicht nur für unbegrenztes Shoppen und Daten im Netz, nicht nur für das billigste Flugticket, für Autofahren ohne Tempolimit. Freiheit, das ist mehr. Dass Religion und Freiheit gut zusammenpassen, beweist das liberale Judentum täglich. Moshe Navon, Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde Hamburgs, ist überzeugt.
Heute ist es sehr aktuell, weil viele Menschen identifizieren religiöse Bewegungen als eine Diktatur und schreckliche und gefährliche. Und plötzlich wir sagen, nein, für uns Judentum, es ist Freiheit.
Das liberale Judentum ist ein Kind der Aufklärung. Frei glauben können, religiöse Gesetze ganz individuell hinterfragen, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, das gehört für liberale Juden dazu. Miriam Navon, die Frau des Rabbiners, macht es ganz konkret.
Ja, ich habe nie gewöhnt, den Licht am Schabbat nicht anzuschalten. Ich kann nicht ähnlich sein den Orthodoxen. Das ist meine Freiheit.
Zufall oder nicht, 500 Jahre nach Luthers Reformation, mit großem Pomp gefeiert, können wir in Hamburg eine ganz leise Reformation würdigen. 200 Jahre liberales Judentum. Was 1817 erstmal ganz äußerlich begann, mit deutschem Gebetbuch, mit Orgel und Gesang, entwickelte sich zu einem neuen religiösen Empfinden. Das Judentum wurde historisch eingeordnet, erklärt Andreas Brämer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden.
Das Verständnis, dass das Judentum etwas ist, was in der Geschichte sich entwickelt hat, sich immer noch verändert und auch in der Zukunft Möglichkeiten bietet, um gewisse Gestaltungsmerkmale des Judentums an die Zeit anzupassen.
Juden und Jüdinnen kamen endlich in Hamburg an.
Ich denke, dass Hamburg stolz sein kann auf die Tatsache, dass hier die Reformbewegung erstmals Wurzeln geschlagen hat und natürlich, dass die jüdische Gemeinde auch stolz sein kann auf diese Geschichte.
Freiheit und Religion. Dass das liberale Judentum eine Art Judentum-Leid sei, dem widersprechen die Gläubigen vehement. Heutzutage hat das liberale Judentum fast 2 Millionen Anhänger weltweit. Oft geraten sie in Clinch mit den Orthodoxen. Besonders in den USA hat sich ein großer Pluralismus entwickelt. Den hält Miriam Rürup, Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, für eine Stärke. Sie ist überzeugt,
dass keine Gefahr daher droht, wenn man etwas verändert, sondern dass die Veränderung eigentlich eine Chance ist auf einen Fortbestand und eine Weiterentwicklung.
Die neue Vielfalt im Judentum, sie erreicht seit 20 Jahren wieder Deutschland. Das Land, in dem sich das liberale Judentum einst entwickelt hat. Und das dieses blühende Leben im Holocaust fast vollständig ausgelöscht hat. Die Wunden sind noch lange nicht verheilt. Ist das Judentum in Deutschland wieder stark genug, viele unterschiedliche Zweige auszubilden? Oder muss es immer noch unter einem Dach zusammenrücken, dem Dach der Einheitsgemeinde? Michael Heimann, Mitglied der jüdischen Gemeinde Hamburgs.
Ich glaube, dass hier in Deutschland im Hinblick auf die Geschichte die Einheitsgemeinde eine Begründung hat.
Fragen wie diese zeigen sich exemplarisch in Hamburg. Hier gibt es wieder 2 liberale Gemeinden, die eine innerhalb, die andere außerhalb der Einheitsgemeinde. Sie sind verwandt und doch ganz verschieden. Die neue Freiheit, sie muss neu gelernt werden. Eins ist klar, das liberale Judentum ist wieder lebendig in Deutschland. Das Judentum wurde hier in Hamburg komplett verändert. Auf den Tag genau, 200 Jahre nach der Gründung des israelitischen Tempelvereins in Hamburg, wird dieses Ereignis gefeiert. Auch in der Pohlstraße in der Neustadt. Dort stand seit 1844 die große liberale Synagoge. Heute sieht man davon nur noch Reste. Anfang der Woche sind Rabbiner, Gläubige, Kantoren und Wissenschaftler aus aller Welt gekommen, um an die große Vergangenheit zu erinnern. Schneematsch liegt auf dem Boden. Der Durchgang führt in einen leicht abschüssigen Hinterhof der Pohlstraße in der Hamburger Neustadt. Eine Autowerkstatt duckt sich hinter einen steinernen Bogen. Dahinter ragt eine nackte Ziegelwand auf, wo der Tora-Schrein stand. Die sieht man noch. Es sind die Ruinen der ehemaligen liberalen Synagoge. Unter dem grauen Himmel wirkt die Szene ein wenig verloren. Einige Gläubige versammeln sich hier. Die Männer setzen sich die Kippa auf, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung, während in der Werkstatt nebenan gehämmert und gebohrt wird. Früher fanden 700 Menschen hier in einem prächtigen Gebäude Platz. Rabbiner Henry Brandt aus Bielefeld kommt mit dem Taxi. Kantor Yuval Adam singt. Der Rabbiner fängt an zu beten und die Gemeinde stimmt ein. Eine Kerze wird angezündet. Ein älterer Gast ist sogar aus England angereist.
Ich bin so froh, dass ich aus England kommen konnte, teilnehmen konnte an Feierlichkeiten. Ich bin mit der englischen Armee hier gewesen, in Hamburg, im Krieg, ja. Und darum war ich so froh, dass Hamburg sich gut erholt hat, wieder aufgebaut ist. Ja, hoffentlich geht's weiter, bestimmt.
Und Rabbiner Moshe Navon von der liberalen jüdischen Gemeinde Hamburgs freut sich besonders,
dass wir nochmal neues Leben bringen in Hamburg. Wenn Juden fühlen sich vielfältig, pluralistisch offen, da sie sind zu Hause und alle sind hier zu Hause.
Auch wenn es das trübe Wetter nicht vermuten lässt, die Stimmung ist gut. Man hat auch etwas zu feiern. Die Gründung des israelitischen Tempelvereins am 11. Dezember 1817 hat das Judentum weltweit verändert. Schon das ganze Wochenende kommen hier in Hamburg Gäste aus aller Welt zu einer Tagung zusammen. Ein besonders festlicher Moment ist das Kantorenkonzert im Rolf-Liebermann-Studio des NDR. Das war einmal eine liberale Synagoge. 1953 hat die Jewish Trust Corporation das Gebäude an den damaligen NWDR verkauft. Wohl auch, weil eine religiöse Nutzung nach dem Holocaust undenkbar schien. Diese Synagoge löst das Gebäude in der Pohlstraße 1931 ab. Sie war eine der letzten Neubauten einer Synagoge vor Hitlers Machtergreifung. Mächtig ragt sie auf. Ein großer Block aus grauem Stein zwischen Gründerzeitvillen und Jugendstilhäusern. Moderne, zeitlose Architektur für 1200 Gläubige. Hier, genau am historischen Ort, erklingen die Kantorengesänge und eine Orgel. Die Orgel ist so etwas wie das akustische Markenzeichen des liberalen Judentums. Für einige Gäste ist die Musik völliges Neuland.
Diese Betroffenheit, ich kann das auch gar nicht so recht einschätzen alles. Es hat mich also sehr betroffen gemacht, muss ich sagen.
Ja, sehr gut hat es mir gefallen. Es war völlig neu für mich und ich habe da auch ganz viel bei gelernt.
Mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr interessant, weil man ja darüber relativ wenig erfährt.
Und zwei ältere Besucher sind richtig begeistert.
Sehr, sehr gefallen. Das ist wie eine Oper. Die Stimme, wunderschöne Stimme.
Ich kann nicht Deutsch sprechen.
Er kann, aber er hat ein bisschen Hemmungen. Aber ihm hat das auch sehr gut gefallen. Der Mann ist 93 Jahre alt.
Also 92.
Oder 92, das spielt schon keine Rolle. Wie bei uns, bei Juden, sagt man, bis 120. Er wird bestimmt bis 120 erlebt, dieses Alter.
Walter Homolka zeigt auf das wuchtige Gebäude, das hinter ihm aufragt.
Hier hat die Geschichte ja geendet, die 1817 begann, tragisch geendet. Wir sehen hier den Ausfluss, auch architektonisch, eines selbstbewussten Hamburger Judentums. Das dachte, es wäre wirklich angekommen. Dann kam der Bruch und ich hoffe, dass es uns gelingt, mit der Reformsynagoge und der liberalen Gemeinde in Hamburg an diese Tradition wieder aktiv und lebendig anzuknüpfen. Also ich bin Optimist.
Homolka ist Vorsitzender der Union Progressiver Juden und Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs in Potsdam, das liberale Rabbiner und Kantoren ausbildet. Damit knüpft es an die große Tradition vor dem Holocaust an. Die festlichen, manchmal humorvollen Lieder führen in eine Welt, die durch den Holocaust untergegangen ist. Ein bürgerliches deutsches Judentum. Nachbarn, Kollegen und Freunde, gleich nebenan. Die Musik baut auch eine Brücke ins Jetzt. Nach Hamburg, wo es seit 13 Jahren wieder liberales jüdisches Gemeindeleben gibt.
Begeisternd, ich liebe diese Musik. Eine innere Ruhe und Zufriedenheit. Ja. In Zeichen, dass die jüdische Religion hier weiterhin lebendig bleibt. Die gehört zu uns. Ja.
Wie man eine Kippa richtig am Kopf befestigt und welche Rolle ein Biergarten bei der Gründung der ersten liberalen Gemeinde spielte, das erfahren Sie gleich hier bei uns im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Freitagabend feiern Juden in aller Welt den Beginn des Schabbat. Das ist so etwas wie der Sonntag der Juden, der wöchentliche Feiertag. Die liberale jüdische Gemeinde Hamburgs gibt es seit 2004. Und seit 3 Jahren hat sie einen Rabbiner, es ist Moshe Navon. Hier singen und beten Frauen und Männer nebeneinander. Man hört Hebräisch, Deutsch und auch Russisch. Russisch deshalb, weil seit den 90er Jahren viele Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen. Vielen hier war die orthodoxe Glaubensrichtung zu streng. Das liberale Judentum bietet ihnen ein Zuhause. Der Schabbat-Gottesdienst wirft erstmal ganz praktische Probleme auf. Denn es ist nicht ganz einfach, die Kippa mit einer Klammer auf dem Kopf zu befestigen.
Sie stecken sich das irgendwo in ihr volles Haupthaar.
Aber mit nur einer Haarklammer will sie nicht halten.
Und manche nehmen zwei.
Jetzt sitzt die Kippa fest. Männer bedecken ihren Kopf, bevor sie die Synagoge betreten. Das gehört seit Urzeiten dazu, um seinen Respekt vor Gott zu zeigen. In der Turnhalle der ehemaligen israelitischen Töchterschule in der Flora-Neumann-Straße stehen ein schlichter Schrein für die Tora und ein paar Stühle. Es ist ein weiter, offener Raum. Vor Beginn des Schabbat-Gottesdienstes wird erstmal geprobt. Miriam Navon, die Ehefrau des Rabbiners, leitet den Chor, resolut, aber immer mit Humor.
Genau, wir machen das gerne. Ich denke, das ist unsere Stimme, mit der Gemeinde zu sein und zu singen und etwas zu schaffen, auch geistlich.
Eine Querflöte und eine Violine sind auch dabei. Instrumente im Gottesdienst, auch so ein Merkmal der Liberalen. Die hebräischen Lieder sind eingängig, reißen sofort mit. Es sind orientalisch klingende Weisen, ein Hauch Kirchentag, wenn es denn sowas auf Jüdisch gäbe, weht durch den Raum. Hier wird viel gelacht. Im Chor sind Frauen in der klaren Überzahl, zumindest heute. Seit 2004 gibt es die liberale jüdische Gemeinde Hamburgs.
Genau, 2004, es war eine verrückte Idee, eine Gemeinde zu gründen. Und wir dachten, ja, wir gehen jetzt mal zum Biergarten, dann unterhalten wir uns. Keiner hat das wirklich geglaubt. Hätte ich das mal gewusst, was auf uns zukommt, wäre ich vielleicht dahin nicht gegangen.
Galina Jakova lacht, ihre Energie steckt an. Was damals im Biergarten begann, hat sich zu einer blühenden Gemeinschaft entwickelt. Mit etwa 300 Mitgliedern und noch dazu 200 im Freundeskreis. Galina Jakova ist erste Gemeindevorsitzende und stammt ursprünglich aus Odessa. Vielen Juden wie ihr war das religiöse Leben in der orthodoxen, also strenggläubigen Gemeinde zu eng, zu strikt. So ging es auch Oshra Danker.
Ich bin Jüdin aus freier Wahl. Und für mich war das ganz klar, dass aus Gründen der Geschlechtergerechtigkeit für mich nur das liberale Judentum in Frage kommt.
Männer beten hier neben Frauen. Und hier wird die Religion immer mit der Gegenwart abgestimmt, ob und wie sich die vielen Gebote noch heute leben lassen. Gesungen wird mit echter Inbrunst.
Also ich schätze die Gottesdienste. Ich liebe den Gesang.
Die Stimmung ist locker. Galina Jakova zum Beispiel wickelt ein Klebeband um das Bein ihres E-Pianos, während gleich daneben Rabbiner Moshe Navon mit seiner tiefen Stimme predigt.
In unserem mystischen Glaube, jeder Mensch ist ein Buchstabe.
Man sollte sich nicht täuschen. Das liberale Judentum ist kein Judentum-Leid. Den Vorwurf hört Oshra Danker manchmal.
Es ist auch im liberalen Judentum nicht ganz einfach hereinzukommen. Es bedarf ja eines Lernens, eines nachgewiesenen Lernens. Es bedarf der Mitarbeit oder des Gemeinsamseins in einer Gemeinde. Man wird nicht jüdisch, indem man irgendwo an einem anonymen Ort eine Prüfung ablegt.
Genau hier, in Hamburg, wurde das Reformjudentum vor 200 Jahren gegründet. Eine leise Revolution mit Weltbedeutung. Heute gehören Millionen Menschen diesem liberalen Zweig an, vor allem in den USA.
Es kommt zu uns immer wieder Besucher aus Amerika, aus verschiedenen Gemeinden, die so sich wundern, wie armselig sind wir, wie klein sind wir. Und in Stadt Hamburg, hallo, es war vor 200 Jahren hier gegründet, hier ging's los.
Nach der Shoah, dem Holocaust, war dieses blühende Leben an seinem Herkunftsort erloschen. Auch heute noch hat die liberale Gemeinde keine ständige Synagoge, muss sich den Raum in der Töchterschule mit der jüdischen Gemeinde aus der Hohen Weide teilen. Das geht alles nicht ganz konfliktfrei. Dennoch, es ist ein neuer Anfang gemacht, unterstreicht Rabbiner Moshe Navon.
Wir fühlen uns in Hamburg jetzt in die Situation, dass es war Abgrund, nicht nur Schwa. Die ganze Geschichte, diese Geschichte mit Antisemitismus und Streit, wir schweben über dem Abgrund, aber wir bauen Brücken zwischen verschiedenen Ufer, zwischen verschiedenen Welten.
Heute Abend begrüßt der Rabbiner einen ganz besonderen Gast, Peggy Parnas, die bekannte Journalistin, Autorin und Publizistin. Nach ihrer Tante Flora Neumann ist die Straße benannt. Die Tante war einmal Schülerin an der israelitischen Töchterschule.
Sie wurde in den letzten Jahren zum Mutterersatz und sehr enge Freundin. Politisch waren wir von Anfang an auch auf der gleichen Linie.
In einem besonders feierlichen Moment des Gottesdienstes zündet Peggy zusammen mit dem Rabbiner eine Kerze an. Zur Erinnerung an Flora Neumann, die zwar Auschwitz überlebt hat, aber...
Sie war sehr leidenschaftlich und konnte aber nach dem KZ keine Freude mehr haben, weil in Auschwitz an ihr rumexperimentiert worden war, alles kaputt gemacht worden war unten. Es tat also so weh, das ging gar nicht.
Das Menschheitsverbrechen der Shoah, es lässt sich hier trotz der gelösten Stimmung nicht vergessen. Durch den Gebetsraum tobten einmal die jüdischen Kinder beim Sport. Fast alle wurden umgebracht. Moshe Navon erinnert an sie, singt das Kaddisch, das traditionelle Gebet für die Verstorbenen. Es wird ganz still im Raum. Das Bewusstsein für den Tod, die Trauer, all das steht gleichberechtigt neben der ausgelassenen Freude. Schabbat bedeutet nämlich, jetzt ist Wochenende, jetzt wird gefeiert, jetzt hat man Spaß. Alle Gemeindemitglieder, etwa 30 sind im Raum, wünschen sich einen frohen Schabbat und umarmen sich, schütteln sich die Hände. Dann wird gegessen. Der Rabbiner teilt das Brot. Für jeden und jede gibt es ein Glas Wein. Und auf dem Küchentisch türmen sich die Speisen.
Milch und kein Fleisch, ne? Das ist eine milchige Küche. Eine Dame nimmt gerne Wein mit, ich nehme gerne Käse und Brot mit. Wir haben das in so ein eingespieltes Team.
Gleich nebenan wird über Gott und die Welt geredet. Peggy Parnas wirkt nachdenklich, auch wenn ihr die Zeremonie zur Ehre ihrer Tante gefallen hat. Sie selbst ist Atheistin.
Das hat mich entzückt, wenn das Musik sein würde. Und ich halte es für eine Katastrophe, dass sie keine Bleibe haben, kein Geld für eine Bleibe, für eine richtige.
Trotz der Sache mit dem fehlenden Raum, es bleibt der Eindruck eines großen Zusammenhalts, einer großen Offenheit. Seit kurzem bietet die Gemeinde auch Schabbat für Kinder an. Der Bedarf ist da. Immerhin, um 5-7% wachse die Gemeinde jährlich, unterstreicht Galina Jakova. Hier lernt man eines. Jüdisch sein, das heißt 1000 Dinge. Ein ganzes Alphabet aus Buchstaben.
Ich gehe von Gemeinde zu Gemeinde. Ab und zu gehe ich hierhin, ab und zu gehe ich Urweide. Das entscheide ich ganz spontan. Das gemeinsame Zusammensitzen, diesen persönlichen Kontakt.
Was mir gefällt, ist das Interesse an allem und jedem und die Offenheit für viele, viele Fragen.
200 Jahre nach seiner Gründung ist das liberale Judentum wieder lebendig an seinem Ursprungsort, in Hamburg, wo alles begann. Das Judentum ist in erster Linie eines, nämlich vielschichtig.
Weil das Tolle ist, dass es nicht ein deutsches Judentum gibt, sondern dass es verschiedene Judentümer, wenn man so möchte, gibt. Verschiedene Formen von Zugehörigkeit.
Dass es diese Vielschichtigkeit gibt, liegt auch an dem Ereignis vor 200 Jahren in Hamburg. Damals schlossen sich etwas mehr als 60 jüdische Bürger zum israelitischen Tempelverein zusammen.
Dann war es erstmal eine kleine Honoratioren-Clique, könnte man sagen, die sagte, wir gründen jetzt mal einen Verein und dann sammeln wir Geld und dann fangen wir an, Gottesdienste zu machen.
Eine Vereinsgründung mit Weltwirkung. Miriam Rürup leitet das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Zum ersten Mal überhaupt wurde 1817 das liberale Judentum in eine Form gegossen. Mit eigenem deutschen Gebetbuch zum Beispiel, mit einer Orgel, mit Chorgesang. Frauen waren sichtbar im Gottesdienst. Rabbiner hießen plötzlich Prediger und Synagogen Tempel. Aber
es geht nicht darum, christliche Gottesdienste zu imitieren, sondern da zu schauen, was man übernehmen kann, ohne Inhalte zu kopieren.
Andreas Brämer, der ebenfalls am Institut für die Geschichte der deutschen Juden arbeitet, unterstreicht die Bedeutung der Gründung des Tempelvereins. Mit der Aufklärung und mit Napoleon kam ein neues Denken in die Welt. Endlich konnten sich Juden als gleichberechtigte Bürger fühlen. Die Moderne, sie war da. Und gleichzeitig wuchs die Angst, dass das Judentum von dieser Moderne geschluckt werden könnte. Deshalb wollte der Tempelverein beides: ein Zeichen senden in die nicht-jüdische deutsche Gesellschaft, dass man sich integrieren wolle, aber die Inhalte des Judentums sollten nicht verwässert werden.
Es war quasi die Suche nach einer bürgerlichen Konfession. Aber es sollte eine jüdische Konfession bleiben.
Die deutschen Juden glaubten fest an ihre Zukunft in diesem Land. Sie waren überzeugt.
Wenn ich an meinem Status was verändere, wenn ich an meiner Integrationsbereitschaft was verändere, dann bekomme ich auch was zurück, nämlich gleiche Rechte.
Wie oft wurde dieses Versprechen gebrochen? Trotzdem, die Verbürgerlichung des Judentums schritt voran. Die Predigten waren auf Deutsch. Auch Nichtjuden waren willkommen. Miriam Rürup.
Die jüdische Religion besteht ja zu einem großen Teil darin, dass vieles Verhandlungssache ist. Dass die Rabbiner die Schriften immerzu neu interpretieren. Und das ernst zu nehmen, war quasi das, was das Reformjudentum gemacht hat.
Es geschah Undenkbares. Die jüdischen Gebote wurden auf ihre Tauglichkeit in der Gegenwart überprüft. Und die Religion wurde historisch eingeordnet. Schon um etwa 1850 hatten die Liberalen zahlenmäßig die Orthodoxen überholt. Deutscher sein und Jude sein, das war kein Widerspruch mehr. Salomon Heine, der Onkel Heinrich Heines, war ein großer Förderer der Gemeinde. Wissenschaft und Theologie, sie begannen zu blühen. Es setzte einen Bildungsschub ein.
Sie nehmen das Bildungsversprechen, sie umarmen es geradezu. Also Bildung als die Chance, Teil der Gesellschaft zu werden und Erfolg in der Gesellschaft zu haben, sozialen Aufstieg zu erleben. Und zur Bildung gehört natürlich die Sprache und damit auch das Deutsche.
Auch das Symbol des deutschen Bürgertums hielt Einzug in jüdische Wohnzimmer, der Weihnachtsbaum. Das liberale Judentum strahlte ab in die Welt. Abraham Geiger war einer seiner wichtigsten Vordenker. Doch all das endete mit der Shoah, der Vernichtung des europäischen Judentums durch Hitler-Deutschland.
Man darf natürlich jetzt nicht die Shoah nur als kulturellen Verlust sehen, denn es ist natürlich zunächst mal der Verlust von Menschen, die ermordet worden sind. Das ist die Katastrophe, aber die Katastrophe hat auch Auswirkungen auf die religiösen Entwicklungen innerhalb der jüdischen Gemeinden.
Die wenigen Überlebenden beteten nach dem Krieg fast nur nach orthodoxem Ritus. Dann aber mit der Zuwanderung zehntausender Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion seit den 90er Jahren fing etwas ganz Neues an.
Was jetzt dann aber dazu gekommen ist, ist eigentlich endlich eine Pluralisierung der jüdischen Gemeinschaft.
Es wuchs der Bedarf nach liberalen Formen. Inzwischen werden in Deutschland wieder liberale Rabbiner ausgebildet. Auch in Hamburg gibt es zwei liberale Gemeinden. Die konkurrieren leider miteinander. Um Räume zum Beispiel. Es ist keine einfache Situation. Andreas Brämer sieht die Pluralität auch als ein Zeichen der Stärke.
Ich denke, dass Hamburg stolz sein kann auf die Tatsache, dass hier die Reformbewegung erstmals Wurzeln geschlagen hat und natürlich, dass die jüdische Gemeinde auch stolz sein kann auf diese Geschichte.
Und Miriam Rürup ist felsenfest überzeugt,
dass die Veränderung eigentlich eine Chance ist auf einen Fortbestand und eine Weiterentwicklung. So eine Weiterentwicklung sehe ich darin, dass es jetzt auch Frauen alle Wege offen stehen im Judentum.
Etwa als Rabbinerin oder Kantorin. Das liberale Judentum, was in den USA und in Israel fast 2 Millionen Anhänger hat, ist hier bei uns in seinem Entstehungsland immer noch auf dem Weg. Einer der Nachfolger der ersten liberalen Rabbiner ist Moshe Navon. Vor 8 Jahren kam er nach Deutschland. Warum er sich und seine Frau gerne mal als Doppelrabbi bezeichnet, erfahren Sie gleich hier bei uns im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Vor genau 200 Jahren hat das liberale Judentum zum ersten Mal Fuß gefasst, und zwar hier in Hamburg. Ein Grund zum Feiern. Auch für den Rabbiner der liberalen Gemeinde Hamburgs, Moshe Navon, und seine Frau Miriam Navon. Beide stammen aus der ehemaligen Sowjetunion, wo jüdisches Leben unterdrückt wurde. Es war sogar gefährlich, sich offen als Jude zu bekennen. Erst in Israel, wohin sie Anfang der 90er Jahre auswanderten, hatten sie die Freiheit, sich dem Judentum zu widmen. Sie war damals mathematisch-technische Assistentin, er war Ingenieur. Dann wurde er Rabbiner am Hebrew Union College in Jerusalem. Moshe Navon, wie war Ihr Weg aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland?
Es waren keine Juden in der Sowjetunion. Ethnisch unsere Abstammung wurde gezeichnet als Hebräer. Und es war keine Ausbildung und keine Zugang zur Synagoge für Kinder oder junge Menschen. Es war total zerstört. Jemand hat uns eine Maske gegeben. Und dann unbewusst, wir haben gesagt, ich will Freiheit von dieser Maske. Aber diese Freiheit könnte ich noch in Israel finden.
Das jüdische Leben ist Ihnen eigentlich erst in Israel als religiöses Leben begegnet, als Sie nach Israel kamen, diese Freiheit plötzlich erlebt haben. War das schon sehr früh, dass Sie gemerkt haben, Sie wollen nicht so sehr in die Orthodoxie gehen, sondern Sie wollen eben eher in das liberale Judentum gehen?
Eine gute Frage, weil wir haben noch nie so diesen Unterschied gespürt. Die jüdische Religion, Torah, es ist einzig für uns. Und instinktiv, wir haben direkt in religiöse orthodoxe Gesellschaft wir sind gegangen. Und plötzlich haben wir gespürt dieses Monopol, ideologische Monopol von bestimmten ultraorthodoxen Richtungen. Zum Beispiel, wir wollten auch religiöse Hochzeit machen in Israel. Aber in Israel es ist es die einzige offizielle Möglichkeit. Können Sie sich vorstellen, Sie sind allgemein Christ hier in Deutschland. Sie wollen eine Hochzeit offiziell machen. Und einzige Möglichkeit, es nur in katholische Kirche zu machen.
Das ist sehr einschränkend, muss ich sagen.
Und Sie fühlen sich nicht wohl, dass Sie, wie, es war wie ein KGB.
Miriam Navon, was haben Sie erlebt, als Sie nach Israel kamen? Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Frau erlebt besonders detaillierte Prüfung, um als Jüdin erkannt zu sein. Mein Problem war, dass meine Oma eine Waise war. Und dann sprechen die Rabbiner, rufen meine Mutter sofort, die in Moskau noch lebt, und fragen, woher wissen sie, dass ihre Mutter Judin war.
Also wirklich Kontrolle bis in die vorletzte Generation hinein, das ist nicht sehr offen, das ist nicht sehr liberal.
Ich will etwas sagen, es war auch traurig, auch komisch für uns. Wir kommen als Juden nach Hause, wir gehen zu dieser Rabbinerin mit offenem Herz, und sie prüfen uns wie in KGB. In KGB sie haben auch geprüft, weil es war schlecht, Jude zu sein. Hier sie prüfen, weil es ist gut, Jude zu sein.
Wann kam, Moshe Navon, für Sie der Punkt, dass Sie sagten, ich möchte Rabbiner werden? Das ist ja nochmal ein wahnsinniger Schritt.
Ich habe nie gedacht, ich werde Rabbiner. Aber sie hat Schuld, meine Frau, dafür. Weil nach dieser Geschichte, sie hat auch viel überlegt. Wenn man von einer Religion eine Ideologie macht, es ist sowjetische, kommunistische oder jüdische oder christliche, das ist fremd für uns, weil es zerstört unsere menschliche Würde. Meine zukünftige Frau damals, ja, sie hat Hebron College gefunden und sie hat dort einen Kurs bekommen. Es war liberale Richtung. Sie hat, Moshe, es sind so interessante Menschen dort, du sollst auch unbedingt dort etwas zu lernen.
Das heißt, Sie waren, Miriam Navon, diejenige, die Ihren zukünftigen Mann zum Rabbiner, also zumindest ein bisschen angeschubst hat.
Ja, ich denke, das ist meine positive Schuld. Wir haben vom ersten Tag in Israel das Judentum gelernt.
Ich will sagen, wir hatten so große Hunger und Durst für Judentum, dass wir wollten alles so schnell wie möglich zu machen. Man kann das nicht erklären. In Hebron College, nachdem ich habe parallel mein Rabbinat gemacht.
Ein bisschen wurden Sie ja fast, ich sag mal, geimpft durch die Zeit in der Sowjetunion gegen Ideologien. Ich habe so das Gefühl, dass Sie eigentlich Religion als etwas Freies erlebt haben.
Also ich fühle immer meine Verbindung mit Gott, mit Gottes Israel. Wir feiern jedes Jahr die Freiheit von Juden. Und für mich, das bedeutet, dass ich jeden Moment mich befreien darf als Judin. Für die Familie ist es gut, die Rahmen zu bewahren. Deshalb respektiere ich Orthodoxen. Ich respektiere, was sie wählen. Das ist gut für die Familie. Also für mich selbst ist es zu eng. Das ist meine Freiheit.
Wie ist es für Sie, Moshe Neumann?
Ich würde sagen, es ist für uns traditionell Judentum im Hintergrund hat Freiheit. Ich habe meine persönliche Würde und Freiheit, aber es gibt auch kollektive Freiheit, unser Volk als Kollektiv. Und hier, wir haben Ufer. Ufer, Rituale, unsere Traditionen, Vorschriften, Halacha, es ist unser Ufer. Aber zwischen diesem Ufer soll ein Fluss sein. Und Fluss braucht Freiheit. Er soll in Freiheit weiter strömen. Wenn es gibt keinen Fluss zwischen diesen Ufer, ich baue andere Ufer. Es ist liberales Judentum.
Heute geht es bei uns im Abendjournal-Spezial um 200 Jahre liberales Judentum in Hamburg. Wir sprechen mit Moshe Navon, Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde Hamburgs, und seiner Frau Miriam Navon. Das liberale Judentum kommt ja aus Deutschland. Moshe Navon, wie war Ihr Weg nach Deutschland, in ein Land, das für die Shoah verantwortlich ist? Sie waren ja damals noch in Israel. Wie war der Schritt, vor 8 Jahren nach Deutschland zu gehen?
Ich war schon Abschluss gemacht als Rabbi und plötzlich eine russischsprachige Gemeinde aus Deutschland. Sie sagen, wir suchen einen liberalen Rabbiner aus Israel, können Sie kommen zu uns? Und ich hatte 4 kleine Kinder und meine Familie. Ich habe gedacht, Deutschland letzte Land, wo ich will leben. Ich habe alles, was ich... Und eine Mitarbeiterin sagt, Moshe, du verstehst kaum, es ist Tikkun Olam. Das bedeutet Reparierung der Welt. Vielleicht ich bringe etwas für diese Menschen mit meiner Familie. Und ich habe gedacht, wenn ich gehe nach Deutschland, ich gehe nicht in diese Geschichte mit Shoah. Ich gehe nach Europa auch.
Miriam Navon, wie war das für Sie?
Also nach 17 Jahren in Israel war ich schon bereit, das zu machen. Genau wegen diesem Impuls zur Freiheit und zur Kultur. Ich habe gesehen deutliche Zeichen, dass in Europa für meine Kinder besser wird.
Sie haben also Sack und Pack alle Kinder mitgenommen nach Deutschland. Das war 2007 oder wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
2008, ja. Es war nach Bochum, es war Gemeinde in Bochum, ja. Was habe ich bemerkt schon in Bochum, dass Deutschland, es ist auch kein Monolith. Wie viele Deutsche denken über Judentum, es ist ein Monolith. Ich habe gesehen so viele Nationen und meine Kinder, sie haben unbewusst alles das so schnell genommen. Sie haben so schnell Deutsch gelernt. Ja, sie sprechen Deutsch als Muttersprache. Und plötzlich, ich sehe in meiner kleinen Familie mit 4 Kindern, es schon liberale Judentum, es war vor Shoah. Sie sprechen Deutsch, sie sind sehr gut integriert, sie sprechen Hebräisch. Jüdische Welt ist ihre Welt, aber sie sprechen auch Russisch, auch Englisch, Französisch. Mein Erstgeborener jetzt spricht Chinesisch. Es ist Freiheit, weil sie haben so viele Wahl, so viele Kontakte mit allen Menschen. Für mich es war ein großes Wunder, da, auch für Miriam.
Miriam Navon, ich war letzte Woche beim Schabbat-Gottesdienst bei Ihnen in der Flora-Neumann-Straße. Diesen Freitag bin ich auch nochmal zum Schabbat-Gottesdienst eingeladen, allerdings nicht mit Ihnen. Sie werden dort nicht sein, Ihre Gemeinde wird dort nicht sein. Warum ist das so und wo werden Sie Schabbat an diesem Freitag feiern?
Ja, das ist ein bisschen traurig, aber es ist so, dass wir zurzeit keine andere Möglichkeit haben, ohne diese Räume in Flora-Neumann-Straße. Also gibt es keine andere, bessere Möglichkeit. Und wir nur hoffen, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen, um unsere Räumprobleme zu lösen. Ja?
Ihre Gemeinde, das sind ja inzwischen, wie ich letzten Freitag erfahren habe, 300 Mitglieder, 200 Mitglieder im Freundeskreis. Also schon eine recht große, eine stattliche Gruppe, die muss ja irgendwo auch beten können. Die braucht ja ihren eigenen Raum.
Genau, sie brauchen Platz im Stadt Hamburg. Ja? Und es ist so, dass wir einfach seit Rabbiner Navon hier tätig bin. Die Gemeinde wächst zwischen 5 und 7%. Ich denke, in unserer Zeit ist es ein großer Erfolg.
Moshe Navon, Sie sind vor 3 Jahren nach Hamburg gekommen. Da hat Sie die Gemeinde eingeladen, hier Rabbiner zu werden. Ich fand das so schön an dem Gottesdienst am Freitag, dass Sie beide ein wunderbares Team sind.
Ja, danke schön, aber ich fühle mich genauso.
Es ist Doppelrabbi.
Der jüdisch-christliche Dialog liegt Ihnen am Herzen.
Aufgrund, dass wir wollen zeigen, dass wir haben einen Gott, einen Vater im Himmel. Und es ist unsere religiöse Pflicht, zusammenhalten gegen intelligiösen Hass und Streit. Und nicht Angst haben und Wahrheit sagen in diesem Punkt. Deshalb diese intelligiöse Dialog eröffnet auch eine große Tür für unsere muslimischen Brüder und Schwestern. Wir haben schon liberale Muslime in Deutschland und ich denke, es ist unsere Pflicht, diese liberale Muslime auch unterstützen. Ich denke, vor 200 Jahren, 150 Jahren, es waren liberale Rabbiner, die haben diesen Weg gemacht zum liberalen Judentum. Jetzt, sie machen jetzt, heute.
Es ist ein Vorbild, was damals vor 200 Jahren gelungen ist. Am 11. Dezember, auf den Tag genau vor 200 Jahren, wurde hier in Hamburg die Tempelgemeinde gegründet. Was bedeutet Ihnen dieser Termin persönlich?
Was ist wichtig für uns? Dieser Impuls für Freiheit in religiösen Rahmen. Heute ist es sehr aktuell, weil viele Menschen identifizieren religiöse Bewegungen als eine Diktatur und schreckliche und gefährliche. Und plötzlich sagen wir, nein, für uns Judentum, es ist Freiheit. Und vor 200 Jahren, 68 Familien jüdische, haben gesagt, jetzt wir glauben in Deutschland, wir können frei zu sein. Wir werden nicht nur auf Hebräisch unsere Gottesdienste durchführen, auch auf Deutsch. Und es war erst der Anfang.
Miriam Lavon, was bedeutet Ihnen dieser Tag?
Ich fühle, dass ich einfach in der Geschichte der liberalen Juden teilnehme. Ganz lebendig. Ich fühle, dass ich selbst mit meiner Familie die Geschichte weitermache.
Hier im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3 geht es heute um das liberale Judentum in Hamburg. Neben der liberalen jüdischen Gemeinde Hamburgs unter dem Dach der Union progressiver Juden gibt es inzwischen eine zweite liberale Gruppe. Wie wichtig der Gesang eines Kantors ist, das erfahren Sie gleich. Im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3 gehen wir heute auf eine Spurensuche. Hier in Hamburg, wo das liberale Judentum gegründet wurde, ist es noch eine verhältnismäßig kleine Gemeinde. Neben der liberalen jüdischen Gemeinde Hamburgs gibt es noch eine weitere liberale Gruppe seit etwa einem Jahr. Nämlich unter dem Dach der jüdischen Einheitsgemeinde, die ihre Synagoge in der Hohen Weide hat. Doch die ist jüdisch-orthodox und damit tabu für liberalen Gottesdienst. Also müssen sich die beiden liberalen Gemeinden einen Gebetsraum teilen. Die Turnhalle der ehemaligen israelitischen Töchterschule in Hamburg. Heute, am Freitagabend, beim Schabbat-Gottesdienst, ist hier ein Kantor zu Gast. Und auch der hat viel mit der leisen Revolution zu tun, die damals vor 200 Jahren in Hamburg begann. So klingt liberales Judentum. Die Gemeinde singt die hebräischen Lieder mehr oder weniger sicher ihrem Kantor hinterher.
Dass man doch jemanden nach vorne stellt, der vielleicht auch sängerisch etwas mehr zu bieten hat, sage ich mal so. Dem man so entweder gerne zuhört oder mit dem man gerne zusammensingt. Das war tatsächlich eine liberale Erfindung.
Yuval Adam ist jüdischer Kantor. Er kommt aus Bielefeld. Etwa zweimal im Monat ist er in Hamburg, um den Gottesdienst dieser noch kleinen liberalen jüdischen Gruppe zu leiten. Nicht jede Stimme hier ist glockenhell, das kennt man aus der Kirche. Aber mit dem Kantor kann man mühelos durch die gefühlt endlose Reihe von Psalmen, Gebeten und Lobpreisungen segeln. Auch an diesem Abend steht Yuval Adam vor dem Toraschrein. Trägt den traditionellen Gebetsmantel, den Talit, den Gottesdienst leiten, das dürfte übrigens jeder aus der Gemeinde. Im Judentum braucht man dafür nicht zwingend einen Rabbiner. Was aber Pflicht ist, der Minyan, das ist die Mindestanzahl von Gläubigen. Die liegt ursprünglich bei 10 Männern. Bei liberalen Juden werden Frauen und Männer gezählt. Heute sitzen wenig mehr als der erforderliche Minyan in der Synagoge. Diese liberale Gruppe hat sich im letzten Jahr unter dem Dach der großen Gemeinde mit Sitz in der Hohen Weide gebildet. Irmgard Trautvetter erinnert sich an die Gründung des liberalen Zweigs und freut sich mit Yuval Adam.
Du warst ja hier als Kantor und es war schon toll. Und seitdem versuchen wir so nach und nach uns hier zu etablieren.
Und wieder mal zeigt sich, das Judentum ist nicht einheitlich. Es lebt von seiner Vielfalt. Mit den orthodoxen Gemeindemitgliedern gibt es eine gute Nachbarschaft, unterstreicht Irmgard Trautvetter. Man besucht sich gegenseitig.
Wir sind alle Juden und das ist für mich völlig in Ordnung.
Dieses alles, was beseelt ist, lobe den Herrn, das wird immer zweimal gesagt.
Nach der Zeremonie gibt es Wein, Brot und wieder eine ganze Reihe leckerer Speisen. Diesmal kommen sie frisch aus der orthodoxen Küche der Synagoge in der Hohen Weide. Der koschere Wein aus Israel ist zuckersüß. Mit dem liberalen Angebot sollen auch die Gemeindemitglieder angelockt werden, die selten oder nie zum Gottesdienst gehen. Drei-Tages-Juden nennt sie Michael Heimann schmunzelnd. Im Christentum müssten sie vielleicht Zwei-Tages-Christen heißen, also die Weihnachts- und Osterkirchgänger. Michael Heimann hat diesen liberalen Zweig mitbegründet. Wohlgemerkt, immer unter dem Dach der Einheitsgemeinde. An der hält er fest.
Es ist ein Bedeutungsumschwung in der Gemeinde erfolgt. Dass man gesagt hat, wir erkennen auch an, dass das liberale Judentum ein genauso gültiger Bestandteil des Judentums ist wie unser orthodoxer Gottesdienst.
Hier bei den Liberalen kann man nicht nur mitsingen, sondern theoretisch gibt es auch Orgelmusik. Doch an der scheiden sich die Geister.
Ich bin mit der Orgel groß geworden und ich mag das gerne. Ich glaube mal, da werden sich die Leute ein bisschen umstellen.
Während für Michael Heimann die Orgel ein Fremdkörper ist.
Für mich ist das Judentum und auch der Gottesdienst auch eine Erinnerung an die Jahrhunderte, an die Jahrtausende. Dass auch die alte Geschichte durchklingt. Und da finde ich, das Orgel, das ist keine Geschichte.
Orgel hin oder her. Der demografische Wandel macht leider auch vor den jüdischen Gemeinden nicht Halt. Gerade jugendliche Gläubige sollen hier ein Zuhause finden. Dass jetzt in Hamburg die Gründung des israelitischen Tempelvereins gefeiert wird, ist für Irmgard Trautvetter und Yuval Adam ein Grund zur Freude.
Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass es in Hamburg stattfindet. Ich freue mich drauf, dass das ernst genommen wird.
Dass das in Hamburg begründet worden ist, was dann eigentlich weltweit das liberale Judentum ganz stark beeinflusst hat oder eigentlich verbreitet hat, die Verbindung da wieder hin zu finden, das ist was ganz Wichtiges. Das heißt, über diesen geschichtlichen Bruch doch zu gucken, wie gehen wir damit heute um.
Mit dem geschichtlichen Bruch meint Yuval Adam selbstverständlich die Shoah. Hier in den Räumen der ehemaligen israelitischen Töchterschule betete in der Woche zuvor noch die liberale jüdische Gemeinde Hamburgs. Die muss an diesem Abend ausweichen, stattdessen im ehemaligen israelitischen Krankenhaus in St. Pauli beten. Dass es zwischen beiden Gemeinden knirscht, ist schwer zu übersehen. Konkurriert wird um einen angemessenen Raum, aber auch um Gläubige. Inhaltlich, darauf legt Michael Heimann Wert, sei man aber gar nicht weit voneinander entfernt. Vorsichtig formuliert er einen Wunsch.
Ich glaube, dass wir hier alle Juden in Deutschland, egal welche Richtung und schon gar, wenn wir beide der liberalen Richtung angehören, doch sehr viel gemeinsame Interessen haben und im Grunde es nicht so viel ist, was uns eigentlich trennt. Und ich als Verfechter einer echten Einheitsgemeinde würde mir auf lange Sicht wünschen, dass auch diese beiden liberalen Gemeinden in Hamburg irgendwann mal wieder in einer Gemeinde oder in einer Gemeindeorganisation zusammen agieren und zusammen handeln können.
Und welcher Termin könnte sich besser für einen Wunsch eignen als ein 200. Geburtstag? Schabbat ist ein Ausdruck des friedlichen Miteinanders. Hier wie dort. Nachdenklich, ausgelassen, fröhlich. Die liberalen Juden Hamburgs wünschen sich
Shalom.
Es war eine jüdische Revolution made in Hamburg. Mit der Gründung des israelitischen Tempelvereins begann hier die Geschichte des liberalen Judentums. Sie hörten das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Mein Name ist Peter Helling. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.